Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Politiker als Beruf. Was auf ihnen lastet und was ihnen angelastet wird. Eine Sendung von Thilo Schmidt.
Deutscher Bundestag im November 2019.
Ich komme zum Ende.
Ein Abgeordneter der CDU.
Und dann stelle ich fest.
Seine Hände zittern. Er strauchelt.
Ja, das. Ich erhöhe hier die Spannung. Und Sie haben eine.
Die Abgeordneten spotten. Dann bricht er zusammen.
Alles gut. Komm mal, kannst du gehen? Kannst du gehen, sonst leg dich hin. Leg dich mal hin. Setz dich. Setz dich.
Hinlegen. Hinlegen. Hinlegen.
Mehrere Abgeordnete eilen zur Hilfe. Darunter auch Ärzte.
Geh einfach runter. Geh einfach auf den Boden.
Komm, auf den Boden.
Geh einfach auf den Boden. Nach hinten.
Der Gesundheitsexperte der SPD-Fraktion, Karl Lauterbach, leistet erste Hilfe.
Ich bin ja als Arzt, also in erster Linie in den Jahren, bevor ich in den Bundestag gegangen bin, als Wissenschaftler tätig gewesen. Ich habe ein Institut geleitet an der Uniklinik in Köln, also mit einem Schwerpunkt in der Vorbeugemedizin. Und die Vorbeugemedizin, also ist hier auch sehr relevant, weil eben die Vorbeugemedizin, das ist ein Bereich, wo ich weiterhin auch forsche, mittlerweile relativ klar also herausgearbeitet hat, welche Berufe chronisch krank machen und welche nicht. Und der Bundespolitikerberuf ist da nicht genau untersucht worden, aber er zählt zu den Hochrisikoberufen, wenn man das von anderen Berufen ableitet.
Die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich.
Politik als Beruf. Max Weber, 1919.
Grundsätzlich ist der Bundestagsabgeordnetenberuf schon also mit vielen Risikofaktoren verbunden. Das ist kein Job, den man fürs Geld macht oder um eine gute Zeit zu haben oder eine gute Work-Life-Balance zu haben, sondern da also steckt man mehr rein. Und wenn man das nicht so gut kontrollieren kann, was da rauskommt, ist das immer Hochrisiko.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen dringend einen Arzt auf der rechten Seite unseres Hauses.
Noch am gleichen Tag bricht im Bundestag eine weitere Abgeordnete während einer Abstimmung zusammen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich unterbreche die Abstimmung. Bitte jetzt, sich alle wieder hinzusetzen.
Erneut leistet Karl Lauterbach erste Hilfe.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich unterbreche nicht nur die Abstimmung. Die Abstimmung wird wiederholt werden. Ich unterbreche die Sitzung.
Diese Kollegen, die dort also Schwächeprobleme oder andere medizinische Probleme hatten, deren Probleme standen aus meiner Sicht nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Arbeitsbelastung hier. Trotzdem ist es so, dass die Bundestagsarbeit für also eine Gruppe von Abgeordneten durchaus zu Krankheiten führen kann und das auch tut. Das ist also mir auch bestens bekannt.
Die Saalmikrofone im Bundestag zeichnen nach dem zweiten Schwächeanfall an einem Tag ein Gespräch zweier Abgeordneter mit.
Was ist heute los?
Langsam zu viel.
Manchmal gibt es so Tage. Manchmal gibt es so Tage.
Aus, namentlich aus.
Wir haben auch Grundgesetzänderungen nachts um eins schon beschlossen und das finde ich indiskutabel.
Die linken Abgeordnete Anke Domscheit-Berg sendet noch am selben Tag über Twitter eine Nachricht zu den Arbeitsbedingungen im Bundestag. Sie schreibt unter anderem:
Ich kenne kaum Bundestagskollegen ohne chronischen Schlafmangel. Man zehrt an der Substanz. Dass man oft für seine Arbeit noch beschimpft wird, macht es nicht leichter. Ich habe ständig Probleme mit Gelenken und Schmerzen, aber keine Zeit für Sport, den mir Ärzte empfehlen.
Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki widerspricht binnen Tagesfrist. Es gebe viele deutlich anstrengendere Berufe.
Ich bestreite das auch. Ich glaube, Frau Domscheit-Berg wollte die Gelegenheit nutzen, mal bekannt zu werden.
Seine Äußerungen irritieren mich schon sehr. Denn er hat auch gesagt zum Beispiel, dass er seit 7 Jahren keinen Urlaub hatte und prima damit klarkommt. Ich finde, damit ist er ein sehr schlechtes Vorbild. Nicht nur für die Politik, sondern auch für den Rest der arbeitenden Menschen. Denn das sollte nicht sein und wir sollten eine solche Gesellschaft auch nicht akzeptieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich alle Menschen, die nicht super topfit, super gesund sind, mit ganz wenig Schlaf auskommen und grenzenlos belastbar, keinerlei Familienverantwortungen, keine jungen Mütter, keine Menschen, die vielleicht eine alte Oma noch zu Hause versorgen wollen. Diese alle grenze ich automatisch aus politischer Beteiligung in Parlamenten aus und ich finde nicht, dass das akzeptabel ist.
Nach den Schwächeanfällen der Abgeordneten und der Kritik Domscheit-Bergs hat sich der Bundestag einige neue Regeln gegeben. die Dauer der Plenarsitzungen, die oft bis spät in die Nacht gehen, wurde zeitlich begrenzt. Defibrillator und Notfallkasten werden installiert. Wasser trinken im Plenarsaal, was Domscheit-Berg ebenfalls einforderte, bleibt aber verboten. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP.
Es gibt keinen privilegierteren Zeitvertreib als den als Abgeordneten, denn der Abgeordnete entscheidet immer selbst, was er tut. Er kann wegbleiben, er muss nicht in Ausschusssitzungen gehen, er muss nicht zu jeder Lobbyveranstaltung gehen, er muss nicht zu jedem Treffen gehen, er muss nicht mit jedem Journalisten reden. Der kann möglicherweise sanktioniert werden in seiner eigenen Fraktion durch Herausnahme aus einem Ausschuss. Aber niemand kann einen Abgeordneten zwingen, etwas zu tun oder etwas zu lassen.
Der Rhythmus der Bundestagsabgeordneten. Sitzungswochen in Berlin folgen auf Arbeit im Wahlkreis. Dort Bürgergespräche, Parteiabende, Hände schütteln, Interviews geben. Dazu mal mehr, mal weniger Reisen. In Deutschland oder auch darüber hinaus. In Berlin Ausschussarbeit, Interessengruppen treffen, Interviews geben, Hände schütteln, Sitzungsvorlagen lesen und verstehen. Über Gesetzesvorlagen entscheiden, die oft hunderte Seiten umfassen. Vieles davon ist angesichts des oft leeren Plenarsaals mit bloßem Auge nicht zu sehen.
Also man kann gar nicht an allen Sitzungen immer teilnehmen, selbst wenn man das wollte. Also am Mittwochnachmittag zum Beispiel tagt grundsätzlich mein Ausschuss, digitaler Ausschuss, und vorher tagt die Obleuterunde. Da muss ich hin, denn wir sind ein Arbeitsparlament und da hat die Ausschussarbeit höchste Priorität. Dort findet die Sacharbeit im Wesentlichen statt. Wenn das gleichzeitig zum Plenum ist, ich kann mich ja nicht halbieren, kann ich nur zu dem einen gehen.
Also okay oder geht's schon weiter?
Geht weiter.
Natürlich gibt es Abgeordnete, die nicht in diesem Sinne arbeiten. Abgeordnete, die mehr an ihre eigene Wiederwahl denken und unpopuläre Entscheidungen scheuen. Solche, die in Hinterzimmern geheime Absprachen mit Lobbyisten treffen. Und solche, die so viele Nebenjobs haben, dass ihr Mandat nur noch nebensächlich erscheint. Natürlich ist das alles nicht immer zum Wohle des Volkes. Aber ist das ein Grund, Demokratie und Parlamentarismus in Frage zu stellen?
Das Interview mit Anke Domscheit-Berg findet in der Westlobby des Reichstags statt. Der Bundestag beschließt gerade die Neuregelung der Organspende. Die Abgeordneten müssen zur Abstimmung in den Plenarsaal. Lobbyisten, Kamerateams und Journalisten bleiben in der Westlobby zurück. Politikbetrieb zwischen Kamera und Wahlurne, zwischen Bundestagsrede und Pressestatement.
Man kann das daran sehen, dass teilweise, wenn ich präsidiere, ich Journalistenanfragen bekomme.
Räumt auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ein, der keinen Beruf für so privilegiert hält wie den des Bundestagsabgeordneten.
Und ich das Problem noch nicht mehr kenne, weil ich hier präsidiere und darauf nicht antworten kann. Dann heißt es, wenn Sie in 10 Minuten nicht entsprechend reagiert haben, dann können wir Sie nicht mit auf Sendung nehmen oder mit in den Bericht aufnehmen. Also die zeitliche Inanspruchnahme, die Hektik hat wirklich in dramatischem Umfang zugenommen.
Das ging jetzt schnell. Anke Domscheit-Berg ist von der Abstimmung im Plenum zurückgekehrt.
Und manchmal passiert es auch, wie gestern, dass ich 24 Stunden vor einer Rede, die ich heute Nachmittag halten muss, erst erfahre, dass ich sie halten muss. Wann soll ich sie denn schreiben, wenn ich es vorher nicht mal wusste? Das heißt, ich muss dann auch raus und irgendwo diese Rede schreiben und sitze in dem Moment nicht im Parlament, obwohl ich trotzdem Arbeit mache.
Denn mit der bloßen, als noch so echt empfundenen Leidenschaft ist es freilich nicht getan.
Max Weber, Politik als Beruf, 1919.
Sie macht nicht zum Politiker, wenn sie nicht als Dienst in einer Sache auch die Verantwortlichkeit gegenüber eben dieser Sache zum entscheidenden Leitstern des Handelns macht.
Was ich hier sehr schnell 2013, als ich anfing, festgestellt habe, war, dass hier hochmotivierte Menschen am Werke sind, die Unglaubliches leisten. Also ich bin von Anfang an beeindruckt, auch von dem schieren Arbeitspensum.
Martin Dutzmann, Beauftragter des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland, umgangssprachlich Bundestagsseelsorger.
Also ich kann Ihnen einfach eine Situation erzählen. Neulich kam ich aus der Bundestagsandacht. Diese Andachten finden in den Sitzungswochen morgens von 20 vor 9 bis 9 Uhr statt, also vor der Plenarsitzung. Komme raus, bin auf der Straße, stehe an der Ampel und da kommt mir eine Abgeordnete entgegen, die ansonsten oft auch in der Andacht ist und sagt, ach, ich konnte heute gar nicht kommen, ich habe erst um 2:30 heute Nacht das Haus verlassen und wenn ich jetzt in die Sitzung gehe, bin ich auch schon wieder zu spät. So, die hatte dunkle Ringe unter den Augen und mit der habe ich dann auf der Straße über die Belastung gesprochen. Also so geschieht das dann und ich hoffe, das hat ihr gut getan.
Abgeordnete, die sich Bundestagsseelsorger Dutzmann anvertrauen, berichten verstärkt über den enormen Druck durch Hass und Hetze im Internet, dessen Äquivalent in Fraktionsstärke im Bundestag sitzt. Zwischenbemerkungen, oftmals halblaute, höhnisches Gelächter und höhnische Gesten der AfD-Abgeordneten belasten die anderen Abgeordneten. Manche sagen, dass diese Situationen den Puls steigen lassen, also ein weiterer Stressfaktor sind. Das wiederum führt zu Schulterschlüssen der anderen Fraktionen, die es vorher kaum gab. Einem humanistischen Grundkonsens von Ramsauer bis Wagenknecht.
Aber auch ansonsten erkenne ich bei den demokratischen Politikern da eine große Gemeinsamkeit. Und die Betroffenheit angesichts des Mordes an Walter Lübcke, die war nun wirklich parteiübergreifend.
Mit einer Ausnahme.
Mit einer Ausnahme.
Morddrohungen gegen Politiker sind inzwischen nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel.
Also es ist nicht leicht, heute Politiker zu sein. Und da würde ich jetzt nicht mit der Spitze des Eisbergs, mit der Morddrohung anfangen, sondern mit der alltäglichen Schlechtredung und Verächtlichmachen der Politik. Das ist üblich geworden.
Barbara Riedmüller, emeritierte Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin und von 1989 bis 1991 für die SPD-Wissenschaftssenatorin in Berlin und bis 1996 Mitglied des Abgeordnetenhauses.
Ich habe ja noch erlebt, dass Leute ein Positiv wenn man zum Einkaufen ging und man wurde erkannt, da bin ich also freundlich begrüßt worden, da bin ich nicht beschimpft worden, ja. Oder Leute haben gesagt, ja, das war gut oder das war schlecht, aber man hat sich normal verständigen können. Ich habe auch erlebt am Infostand, dass es Leute gab, die einen beschimpft haben, aber das war eher die Seltenheit. Wenn man heute sagt, ich war in der Politik, rümpfen auch in der guten Gesellschaft die Leute die Nase. Also das ist ein durchgängiges Phänomen.
Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Und das aufgrund der populistischen Etablierung von Meinungsführern, ja, das muss man ja sehen, die weit Einfluss haben, auch in die Medien hinein inzwischen, ja, da hat sich das Feld geöffnet, dass ich alles sagen darf, was mir so durch den Kopf geht, ja. Das muss doch gar nicht neu sein, was die Leute denken, aber sie sagen es. Ja? Sie haben keine Scham, das zu sagen. Und dann folgt die Morddrohung. Das ist dann die letzte Stufe, dass ich also sage, du musst weg.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Ein Messerangriff auf den Bürgermeister von Altena im Sauerland hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Der CDU-Politiker Holstein war gestern Abend aus offenbar fremdenfeindlichen Motiven attackiert und verletzt worden. Kanzlerin Merkel telefonierte persönlich mit dem 54-Jährigen. Bundespräsident Steinmeier wünschte ihm schriftlich alles Gute. Holstein selbst macht für die Tat auch Hass, Drohungen und Hetze im Netz verantwortlich. Die Kleinstadt Altena hatte freiwillig mehr Flüchtlinge aufgenommen, als der Verteilungsschlüssel vorsah.
Eine leichte Schnittwunde am Hals. Mehr ist äußerlich nicht zu sehen vom Messerangriff auf Altenas Bürgermeister Andreas Holstein. In diesem Schnellimbiss war er gestern Abend attackiert worden von einem betrunkenen 56-jährigen Deutschen.
Ich bin dankbar dafür, dass in meiner Überzeugung Gott mir da die passenden Menschen zur rechten Zeit an die Seite gestellt hat und meine beiden türkischen Freunde, die Inhaber des Imbiss, die mir mit das Leben gerettet haben, denen bin ich hochgradig dankbar. Und danach war eigentlich für mich sofort klar, du hast verdammt Glück gehabt und du bist jetzt verpflichtet, erst recht verpflichtet, ins Rad zu greifen. Und dein Mini-Teil, die Welt kann ich nicht verändern, ich kann auch nicht Deutschland verändern, aber ich kann vielleicht ein bisschen dazu beitragen, Mut und Haltung vorzuleben, die meines Erachtens zur Politik gehört. Und deshalb war für mich klar, ich mache weiter.
Andreas Holstein empfängt mich in seinem Amtszimmer im Rathaus von Altena, einer Kleinstadt im Sauerland. Spricht vom Dienst am Bürger, für den er als Gleicher untergleichen da sei. Beschaulich ist es hier im Lennetal, Jahrzehnte regierte, untypisch für das Sauerland, die SPD. Seit 1994 ist Andreas Holstein CDU-Bürgermeister, zunächst ehrenamtlich gewählt von einer ungewöhnlich für diese Zeit schwarz-grünen Koalition. 1999 wurde er zum ersten Mal direkt als hauptamtlicher Bürgermeister gewählt.
Es war in Deutschland nie das Ehrenamt, wo der rote Teppich ausgerollt wurde, wenn man irgendwo erschien und die Blasmusik war. Aber in den Anfangsjahren ist man dem Bürgermeister mit mehr Respekt gegenübergetreten, als das heute ist. Es ist vielleicht auch ganz gut, dass sich das in Maßen verändert hat, aber es ist mittlerweile sogar ins Gegenteil umgeschlagen, dass der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, dass die Kollegen in Deutschland so mehr oder weniger zum Schuttablageplatz für die Politik geworden ist.
In Kerpen bei Köln verzichtet der Bürgermeister auf eine erneute Kandidatur, nachdem ihm und seiner Familie sowohl von Gegnern des nahen Braunkohletagebaus als auch von Gegnern seiner liberalen Flüchtlingspolitik massive Gewalt angedroht wurde. Dirk Hilbert und seine Familie standen zeitweise unter Polizeischutz. Der Dresdner Oberbürgermeister setzt sich für eine weltoffene Stadt ein. Magdeburgs Oberbürgermeister erhielt Morddrohungen wegen eines Straßenbahnneubaus. Seine Kollegin im bayerischen Hauzenbeck erhielt Briefe mit verwesten Mäusen, weil die Gemeinde Windturbinen aufstellen will.
Verantwortung heißt nicht zu gucken, was will der Bürger jetzt im Moment, sondern zu gucken, wo muss man ein Gemeinwesen hinentwickeln. Und manchmal ist es vielleicht in der Politik auch ganz gut, wenn man für seine eigenen Überzeugungen sich auch abwählen lässt, im schlimmsten Fall.
Wer Politik überhaupt und wer vollends Politik als Beruf betreiben will, hat sich jener ethischen Paradoxien und seiner Verantwortung für das, was aus ihm selbst unter ihrem Druck werden kann, bewusst zu sein.
Max Weber, Politik als Beruf, 1919.
Er lässt sich, ich wiederhole es, mit den diabolischen Mächten ein, die in jeder Gewaltsamkeit lauern.
Frau Senatorin Dr. Barbara Riedmüller-Seel. Ich höre
Sie. Im März 1989 wird Barbara Riedmüller in Berlin als Senatorin für Wissenschaft und Forschung vereidigt. Sie gehört somit der zweiten rot-grünen Landesregierung in Deutschland an und der ersten, die aus mehr Frauen als Männern besteht.
Insgesamt ist der Politikerberuf natürlich eine Herausforderung, was psychische Stabilität anbelangt. Weil man ist permanent praktisch auf dem wackeligen Stuhl. Ja, das ist kein Beruf, der so wackelig ist wie dieser. Für mich galt das natürlich nicht. Ich war beurlaubt als Beamtin und konnte jederzeit in meine Professur zurückgreifen. Ich habe auch irgendwann mal gedacht, jetzt könnte mir die Not draufsteigen. Jetzt gehe ich. Ja?
Kann gute Politik nur der machen, der nicht auf sie angewiesen und damit unabhängig ist? Vielleicht. Andererseits, verhindert der stets wackelige Stuhl der Politik, dass das politische Geschäft immer ein Insidergeschäft derer bleibt, die sich ihre Macht absichern? Vielleicht auch das.
Also ich habe zusammen mit Walter Mompern und anderen auch für die Öffnung der Berliner SPD gekämpft und haben andere Vorschläge gemacht und sind dafür wirklich niedergemacht worden Öffnung, in der Partei.
Öffnung in welche Richtung?
Öffnung im Hinblick auf die Gesellschaft, was die Mitwirkung an politischen Entscheidungen und auch an Rekrutierung von Personal anbelangt.
Die Rias-Runde. Ein Schlagabtausch mit Argumenten.
Barbara Riedmüller-Seel, Soziologin und Politologin. Seit Juni 88 sind Sie Vizepräsidentin der Freien Universität Berlin, Mitglied der SPD seit 1981. Dieselbe Frage an Sie. Wann hat's wie politisch gefunkt?
Ich habe mich immer stark an der Utopie sozialer Gerechtigkeit orientiert, war stark engagiert im Bereich Sozialpolitik, sozialer Gerechtigkeit, darin auch eingeschlossen die Frauenfrage, weil man sich eigentlich mit sozialpolitischen Problemen nicht befassen kann, ohne die Frauenfrage auch zu artikulieren, Rentenreform, Armut etc.
Die rot-grüne Regierung in Berlin zerbricht nach nicht einmal 2 Jahren. Barbara Riedmüller bleibt noch 5 Jahre Mitglied des Abgeordnetenhauses, dann kehrt sie der aktiven Politik den Rücken. Scheitern Utopisten besser?
Also in der Politik kann man jederzeit scheitern.
Karl Lauterbach bewirbt sich 2019 zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Nina Scheer für den SPD-Vorsitz. Er spricht sich für das Ende der GroKo aus. Das Duo verliert die Abstimmung. In der Folge wird er nicht als SPD-Fraktionsvize wiedergewählt und verliert erheblich an Macht und Einfluss.
Ich wollte aus der Großen Koalition aussteigen. Das wurde abgelehnt von meinen Kollegen in der Fraktion durchgehend. Und wenn man dann keinen Erfolg hat, wird man natürlich auch bestraft. Damit muss man rechnen. Aber ich kann nur noch mal sagen, also wer keine hohen Risiken bereit ist einzugehen, der wird auch nicht weit kommen. Also wenn Sie hier, sagen wir mal, immer schön mitschwimmen und warten, bis für Sie, also sagen wir mal, die Zeit kommt und so, dass, also dann warten Sie lange. Sie müssen also mit hohem Risiko kämpfen. Und ich sage auch mal, ich selbst bin Arzt und weiß, dass es andere Schicksalsschläge gibt als der Machtverlust, den man sich dann zurückerkämpfen muss übrigens.
Ich bin ja nach wie vor Anwalt, nach wie vor als Anwalt tätig. Das heißt, es ist keine existenzielle Frage für mich, ob ich wieder aufgestellt werde oder auch nicht.
Wolfgang Kubicki über das Scheitern.
Und mittlerweile ist nach der langen Verweildauer in Parlamenten und in der Öffentlichkeit eine Situation entstanden, wo man mir nichts mehr nachträgt. Man sagt einfach, so ein typischer Kubicki, ne, der rotzt das einfach raus oder macht das einfach. Aber das ist eine Ausnahme. Das gilt nicht für die meisten Menschen, die hier im Parlament unterwegs sind.
Ich habe ehrlicherweise über das Scheitern nachgedacht, als ich hier 99 Verantwortung übernommen habe.
Andreas Holstein.
Und wir in der ersten Legislaturperiode in die Infrastruktur eingreifen mussten, Schulen geschlossen haben. Ich habe eins von zwei Schwimmbädern geschlossen, dagegen gab es 3.500 Unterschriften und ein Bürgerbegehren. In der Verwaltung haben wir die Verwaltung von 180 auf 120 runtergefahren. Und wenn mir jemand damals gesagt hätte, bei der Wiederwahl in 2004, ich kriege mehr Stimmen, als ich bei der letzten Wahl gehabt habe, wo ich ein tolles Ergebnis bekommen habe, hätte ich dem gesagt, du spinnst. Aber das war für mich der Beleg, dass Menschen auch Mut und Haltung honorieren können. Und das war eher dann eine Bestätigung zu sagen, du liegst damit richtig.
Es ist ja durchaus richtig, und alle geschichtliche Erfahrung bestätigt es, dass man das Mögliche nicht erreichte, wenn nicht immer wieder in der Welt nach dem Unmöglichen gegriffen worden wäre. Aber der das tun kann, muss ein Führer und nicht nur das, sondern auch, in einem sehr schlichten Wortsinn, ein Held sein.
Max Weber, Politik als Beruf, 1919. Der Begriff Führer war noch nicht politisch belastet.
Und auch die, welche beides nicht sind, müssen sich wappnen. Mit jener Festigkeit des Herzens, die auch dem Scheitern aller Hoffnungen gewachsen ist. Jetzt schon. Sonst werden sie nicht imstande sein, auch nur durchzusetzen, was heute möglich ist. Nur wer sicher ist, dass er daran nicht zerbricht, wenn die Welt von seinem Standpunkt aus gesehen zu dumm oder zu gemein ist für das, was er ihr bieten will, dass er all dem gegenüber dennoch zu sagen vermag, nur der hat den Beruf zur Politik.
Wir führen das Interview hier vor dem Bild des sterbenden Adenauers, was manche Besucher bei mir als etwas morbid bezeichnen. Aber das habe ich mir hingehängt, nachdem es mir geschenkt wurde, kurz nach Amtsantritt, weil ich es ganz passend fand, zu sagen, letztendlich gehen wir alle hier aus dieser Welt nur mit dem Totenhemd. Und im übertragenen Sinne für Politiker bedeutet das, man geht irgendwo rein, übernimmt ein Amt und nach irgendeiner Zeit kann man ein Amt nicht mehr ausüben und dann bleibt man nicht das Amt, sondern man ist der Mensch.
Bis zu diesem Zeitpunkt entstanden alle Aufnahmen bis Ende Januar. Dann kam die Regierungskrise in Thüringen. Ein 5,01% Liberaler wird mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. Und der linke Bodo Ramelow erscheint nun auch vielen Konservativen als Staatsmann.
Die Thüringer Regierungskrise ist kaum vergessen. Da bringt eine andere, noch nie dagewesene Krise das Land aus dem Gleichgewicht. Die alten Gewissheiten gelten nicht mehr. Zeigt sich in der Krise nicht nur das Beste und das Schlechteste der Menschen, sondern auch, was Staat und Politik wert sind, wert sein könnten?
Schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten.
Angela Merkel, gelernte Physikerin, rechnet die Reproduktionsrate des Coronavirus und deren Folgen vor, dass einem schwindelig werden kann.
Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20% mehr.
Ohne Redemanuskript.
1,2 an, also von 5 Menschen steckt einer 2 an und 4 ein.
Die Merkel-muss-Wegrufe sind verstummt.
Politik im Krisenmodus. Lauterbach, Domscheit-Berg, Kubicki, Holstein, alle beschäftigt das Virus. Persönlich, fachlich, menschlich. Da auch Journalisten Sozialkontakte möglichst vermeiden sollen, finden alle weiteren Gespräche am Telefon statt. Karl Lauterbach ist mit einem Mal einer der gefragtesten Politiker dieser Tage. Er sagt, er tue nach seinen Möglichkeiten alles dafür, die Krise zu beherrschen. Wenn sie aus der Hand glitte, müsse man mit Hunderttausenden Toten rechnen.
Ich versuche halt also jeden Tag so zu strukturieren, dass ich also immer die neuesten Studien kenne, dass ich mich bespreche mit Politikern, mit denen ich im engen Austausch bin für die Vorbereitung von Maßnahmen, Bewertung der Lage. Kommuniziere viel nach außen, weil ich glaube, dass die Öffentlichkeit auch also nicht nur ein Interesse, sondern auch ein Recht, belastbare Informationen hat und dass man damit auch also der Verbreitung von Falschinformationen entgegenkommt.
Wolfgang Kubicki hat einen Verwandten verloren.
Kubicki.
Jörn Kubicki, ein Cousin zweiten Grades, starb an den Folgen einer Corona-Infektion. Jörn Kubicki war auch der Lebensgefährte des ehemaligen Berliner Bürgermeisters Wowereit.
Persönlich geht es mir altersbereinigt sensationell wie immer. Und die Tatsache, dass Jörn Kubicki verstorben ist, hat vielleicht auch was mit dem Coronavirus zu tun. Allerdings war er durch einen Verkehrsunfall und weitere Maßnahmen schon so vorgeschädigt, auch was seine Lungenfunktion angeht. Das ist dann so, ist traurig, aber auch unabänderlich.
Der Bundestag ist arbeitsfähig durch fast alle Fraktionen. Die Demokratie funktioniert in der Krise, aber von der AfD kommt nichts.
Momentan überhaupt nichts, interessanterweise. Sind sprachlos bis auf die, wie ich finde, sehr perfide Unterstellung, dass gerade bei Asylbewerbern und Flüchtlingen, die zu uns kommen, sehr viele Infektionsträger dabei seien. Das ist ja die Unterstellung, wir hätten diese Corona-Krise nicht, wenn es nicht die Asylbewegungen geben würde. Das ist das einzige Thema, was sie immer wieder haben. Und diese Form von Ausgrenzung von anderen, gerade im Zusammenhang mit einer gesundheitlichen Gefahr, ist eben, wie gesagt, sehr perfide. Dankenswerterweise findet sie nicht keinen großen Widerhall.
Barbara Riedmüller sieht in der Krise die Chance, einiges zu ändern. Utopistin ist sie geblieben.
Das wird interessant werden für die Phase danach. Da ist eine hohe Erwartung an die Staatstätigkeit und das wird ja auch schon diskutiert. Ja? Dieser Gemeinsinn, dass die Daseinsvorsorge, Gesundheit, Ernährung, Wasser, ja, und so weiter doch eine stärkere Anforderung ist und also dieser Liberalismus, der in den letzten Jahren den Ton angegeben hat, mächtig zurückgefahren wird.
Andreas Holstein.
Andreas Holsteins Amtszeit als Bürgermeister von Altena geht im Herbst zu Ende. Überraschend nominierte ihn die Dortmunder CDU, als Spitzenkandidat bei den Oberbürgermeisterwahlen im September anzutreten. Eigentlich wollte ich Holstein beim Wahlkampf in Dortmund begleiten, aber der Wahlkampf ist erstens abgesagt und zweitens hätte Holstein dafür auch kaum Zeit. Er ist Leiter des örtlichen Krisenstabs.
Menschen, die hier in kleinen Laden zumachen mussten in Altena, haben das mit Tränen in den Augen getan. Meine Mitarbeiter und ich auch hatten dabei ein bescheidenes Gefühl, weil wir wissen, die Existenz dieser Menschen ist in Frage gestellt. Das hatten wir in der Bundesrepublik über viele Jahrzehnte nicht. Viele Menschen in der Industrie bangen um ihren Arbeitsplatz.
Domscheit-Berg.
Anke Domscheit-Berg ist etwas gehetzt am Telefon.
Dabei mich gerade ein wenig zu sortieren, weil ich habe nämlich bis eben noch in der Werkstatt gestanden. Ja, ich bin ja fast Vollzeit Gesichtsvisierproduzentin geworden für medizinische und Pflegeeinrichtungen.
Anke Domscheit-Berg produziert derzeit dringend benötigte Gesichtsvisiere.
Wir haben hier bei uns so einen Makerspace, den habe ich mit meinem Mann und noch ein paar Mitstreitern gegründet im Bahnhof Fürstenberg, in dem ehemaligen Bahnhofsgebäude, der heißt Verstehbahnhof. Und da wir keine Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen mehr machen können an unseren 3D-Druckern und so weiter, sind wir jetzt seit mehreren Wochen Produktionsstätte für Hilfsmittel, die keiner kriegen kann. Und haben jetzt schon über 2000 solcher Gesichtsvisiere ausgeliefert.
Man kann sagen,
Max Weber, Politik als Beruf, 1919.
Dass drei Qualitäten vornehmlich entscheidend sind für den Politiker. Leidenschaft, Verantwortung, Augenmaß.
Politiker als Beruf. Das war ein Feature von Thilo Schmidt. Die Redaktion hatte Carsten Bortke, die Regie Beatrix Ackers. An der Technik saß Christoph Richter. Es sprachen Eva Meckbach, Tonio Arango und der Autor.